Leben nach der Flut, nach der Katastrophe, nach diesem mächtigen Gericht Gottes über die Sünde und die Bosheit der Menschen. Darum geht es in unserer Predigtserie gerade durch das erste Buch Mose. Ja, es gibt ein Leben nach der Flut und das ist schon erstaunlich genug. Gott hat Noah und seine Familie gerettet und so den Fortbestand der Menschheit gesichert. Aus Gnade. Und das Erste, was wir nach der Flut erfahren, ist die Treue Gottes und die allgemeine Gnade, die sich über die ganze Erde ausbreitet. Gott erhält die Welt und Gott erhält das Leben, obwohl der Mensch sündig ist. Er schließt sogar einen Bund und er sagt der ganzen Erde seine Treue und seine Unveränderlichkeit, seine Zusage von Beständigkeit. Er wird die Welt erhalten und nicht noch einmal so verheerend in dieser Zeit richten, bis zu dem letzten Tag, den er bestimmt hat, wo er noch einmal Gericht hält und Himmel und Erde erneuern wird. Die letzte Woche haben wir gesehen, wie deutlich dieses Versprechen in diese Klimahysterie unserer Zeit hineinspricht. Ich habe gerade gestern gelesen noch von einer australischen Firma, die sagte, innerhalb von den nächsten Jahrzehnten ist die Existenz der Menschheit zu Ende. Das Wort Gottes, es spricht hinein in unsere Zeit. Denn Gott ist ein Gott der Treue, er verändert sich nicht. Und er hält sein Wort. Und ja, Gott ist treu und er ist gut, auch nach der Flut. Aber was ist mit dem Menschen? Was ist mit dem Menschen? Wie beständig und wie zuverlässig, wie treu und wie gut ist der Mensch nach der Flut? Und das wollen wir uns in unserem heutigen Bibelabschnitt anschauen. Wir lesen in 1. Mose 9, die Verse 18 bis 29. 1. Mose, Kapitel 9, ab Vers 18. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem und Ham und Japhet. Und Ham, das ist der Vater Kanaans. Diese drei sind die Söhne Noahs und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und er wurde betrunken. Und er lag entblößt im Innern seines Zeltes. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters, ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Und Noah erwachte von seinem Weinrausch und erkannte, was sein jüngster Sohn ihm angetan hatte. Und er sprach, verflucht sei Kanaan, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Und er sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Weiten Raum schaffe Gott dem Japhet, und er wohne in den Zelten Sems, und Kanaan sei sein Knecht. Und Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre, und alle Tage Noahs betrugen 950 Jahre. Dann starb er. Dieser Abschnitt hat einen besonderen Schwerpunkt. Eine ganz dezidierte Pointe, ein Punkt, auf den Mose hier hinaus will, nämlich die Verfluchung Kanaans. Die Verfluchung von Kanaan, dem Enkel Noahs, am Ende dieses Abschnittes. Denn schon zweimal wird vorher darauf aufmerksam gemacht, dass Ham ja der Vater von Kanaan ist, obwohl das am Anfang irgendwie gar nicht so wichtig erscheint. Aber hier zeigt Mose an, darum geht es mir hier in diesem Abschnitt. Es geht um Kanaan. Es geht um den Fluch, der über Kanaan kommt. Und hier sehen wir also diese Konsequenz, diese Folge dieser Geschichte, die wir gelesen haben. Sie mündet in dem Fluch über Kanaan. Nun gibt es aber auch vorher, vor dieser Verfluchung, einiges sehr Lehrhaftes und sehr Wichtiges, was wir anhand von Noah und seinen Söhnen, seinen direkten Söhnen lernen können. Und damit wir aber nicht den Schwerpunkt verschieben, wie es so leicht passiert, auch in einer Predigt, werden wir, so Gott will, in der nächsten Predigt dieser Serie nur über dieses Fazit sprechen, über das Schicksal Kanaans, aber uns heute mal allein mit dieser Vorgeschichte beschäftigen. Nämlich dieser Vorgeschichte in diesem Leben nach der Flut. Und das tun wir heute unter dem Thema Umgang mit Sünde. Umgang mit Sünde. Und hier betrachten wir zuerst die Schuld Noahs. Wir lesen noch einmal die Verse 20 und 21. Und Noah, ein Landmann, begann auch Weinberge oder einen Weinberg zu pflanzen. Und er trank von dem Wein und wurde betrunken und lag entblößt im Innern seines Zeltes. Es ist das zweite Ereignis, von dem wir lesen, nachdem Noah aus der Arche gestiegen ist. Das erste Ereignis war sehr ermutigend und sehr vorbildlich. Noah baute einen Altar, er opferte Gott, er dankte ihm für die Rettung und Gott schloss einen Bund mit Noah und sagte ihm seine Treue zu und mit ihm der ganzen Erde. Doch das zweite Ereignis, von dem uns der Geist Gottes berichtet, ist sehr traurig und entmutigend. Wir lesen von Noahs Fall in Sünde. Nun, es sind schon einige Jahre vergangen. Es ist nicht unmittelbar, nachdem Noah aus der Arche tritt. Woher wissen wir das? Seine Söhne hatten mittlerweile schon eigene Söhne. Noah ist mehrfacher Großvater. Kanaan ist der vierte Sohn von Ham. Und nach der Zeit der Entbehrung, nach der Zeit der Not und des Kummers, genießt Noah eine neue Phase seines Lebens. Einen schönen Lebensabend, wenn man so will. Er wechselt den Beruf. Ja, nochmal als Quereinsteiger, vom Schiffsbauer zum Landmann, zum Bauern. So wie es auch schon Adam war. Ein Mann des Erdbodens, heißt es hier im Wortlaut. Und als solcher pflanzt er einen Weinberg. Er machte sich Wein, lagerte ihn fachgerecht. Und eines Tages, vielleicht an einem lauen Sommerabend, da holt er einen Krug dieses edlen Tropfens heraus aus dem Keller. Und er genießt den Wein. Und er freut sich an der Frucht des Erdbodens, den er bearbeitet hat. Und er freut sich an seinem Leben und an all dem Guten, das Gott in seiner Güte hervorgebracht hat. Doch plötzlich kippt dieses idyllische Bild. Plötzlich verändert sich dieses dankbare und schöne und fromme Bild von einem Landmann, der sich erfreut an der Frucht, die Gott aus dem Erdboden hervorgebracht hat. Denn Noah trinkt nicht nur einen Becher und er hört auch nicht bei dem zweiten auf, sondern er trinkt und er trinkt, bis er völlig betrunken ist. Er berauscht sich. Und unbeholfen torkelt er in seine Hütte, streift unbedacht sein Gewand ab und fällt entblößt auf sein Lager. Die Bibel ist sehr deutlich darin zu betonen, dass es keine Sünde ist, Wein zu trinken. Es gibt in der Bibel kein generelles Alkoholverbot. Aber sich zu betrinken, sich zu berauschen, so viel zu trinken, dass einem die Sinne vergehen, das ist Sünde. Das ist Schuld, die Noah hier auf sich lädt. Und Noah ist in diese Sünde gefallen, wie auch so viele Menschen heute. Vermutlich auch schon einige in unserer Mitte. Es ist eine Sünde, in der wir Menschen so leicht fallen. Und dieser große Glaubensheld, dieser Gottesmann, er ist schuldig geworden. Er hat die Kontrolle über seine Sinne, über sein Handeln verloren. Aus dem Genuss von Wein wurde Alkohol Missbrauch. und das ist Sünde. Und da liegt Noah völlig betrunken und entblößt auf seinem Lager. Es ist ein zutiefst trauriges, ein zutiefst betrübendes Bild. Ja, ein peinliches Bild. Ein entehrendes Bild. Ein beschämendes Bild, das Mose uns hier aufzeigt. Dieser größte Held der frühen Menschheitsgeschichte, der solch einen prominenten Teil des ersten Buches Mose einnimmt. Er liegt fast besinnungslos und nackt auf dem Boden. Und das Wort Gottes schweigt nicht über diesen schmachvollen Fall Noahs. Es schweigt nicht darüber. Sondern Noahs Schuld soll uns vor falscher Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit bewahren. Das Wort Gottes, es erzählt von diesem Fall Noahs nicht, um Noah lächerlich zu machen, sondern um dich und mich zu lehren, zu warnen. Und darum wollen wir direkte Anwendungen daraus ziehen. Zum einen, bewahre Maß. Bewahre Maß. Damit meine ich nicht das Maß Bier, das es auf dem Oktoberfest gibt, sondern bemesse dein Handeln, halte Maß in rechter Weise. Habe einen klaren Maßstab für das, was du tust. Nun, es gibt Unterschiede. Adam, er musste die Heiligkeit der Grenze lernen. Was meine ich damit? Es war völlig verboten, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Jeder einzelne Biss war schon eine Übertretung des göttlichen Gebotes. Es gibt eine Heiligkeit einer Grenze, die es nicht zu überschreiten gilt. Alles daran ist verboten. Doch Noah, er muss die Heiligkeit des Maßes lernen. Ehebruch oder Diebstahl, Lüge oder Betrug ist keine Frage des Maßes. Es ist vollkommen verboten. Es wird nicht erst zur Sünde, wenn man eine bestimmte Grenze, ein bestimmtes Limit übersteigt, sondern es ist in sich selbst sündig, immer sündig, ohne Ausnahme. Aber es gibt viele Bereiche im Leben nach der Flut, die sind nicht an und für sich sündig, nicht in jeder Situation sündig, sondern es kommt auf das Maß und auf die Motive an. Es kommt auf die Menge und unser Herz an. Essen und Trinken, Arbeiten und Ruhen, Freude und Hobbys, sie werden nach dem Maß bestimmt. Und darum halte Maß, gerade bei Genussmitteln, die an und für sich erlaubt sind. Gerade bei Alkohol, das so schnell die Sinne benebelt, das so schnell unsere Selbstkontrolle auflöst, halte Maß. Denke nicht nur in diesen Kategorien, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt, sondern denke daran, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Und es mag sein, davon spricht Paulus in Römer 14, es mag Situationen geben, da ist es angemessen zu sagen, ich werde gar keinen Alkohol trinken. Ich bin in einer Situation, ich bin mit Leuten umgeben, die haben damit wirklich ein Problem, darum verzichte ich aus Liebe völlig. Und es mag Situationen geben, da kannst du zur Ehre Gottes und zur Freude und Dankbarkeit gegenüber dem, was er schenkt, Wein genießen als ein Genuss, als eine Gabe Gottes. Aber halte Maß. Achte auf den Maßstab, den du setzt. Schau sowohl auf dein Umfeld, auf deine Umgebung, auf dein eigenes Herz. Bewahre Maß. Und außerdem bewahre Wachsamkeit. Der Zeitpunkt der Sünde Noahs ist sehr zu bedenken. Es lehrt uns nämlich, Alter schützt nicht vor Sünde. Eine große Lebensweisheit, viel Lebenserfahrung, erworbene Reife, sie schützen dich dennoch nicht zwingend im Alter vor der Sünde. Oh, wie viele alte Menschen, ja selbst Greise, fallen in die törichtsten und kindischsten Sünden. Alter schützt vor Sünde nicht. Noah war über 600 Jahre alt, vielleicht schon um die 700 oder noch älter. Und in diesem hohen Alter und bei dieser hohen Lebenserfahrung, die keiner von uns erreichen wird, fällt er dennoch auf so leichtsinnige Weise in Sünde. Alter schützt vor Sünde nicht. Aber auch geistliche Erfolge schützen nicht vor Sünde. Ist das nicht unfassbar? Noah blieb gerecht und untadelig inmitten der größten Bosheit und der ganzen Verführung einer ganzen Menschheit, als er die Arche baute. Die ganze Welt war so verdorben und so verführerisch. Und Noah, er war der Einzige, der standhielt. Er ging als ehrenhafter Glaubensheld aus der Arche. Sein Glaube wurde bestätigt. Sein Glaube war bewährt. Und nun wird der den Wassern der großen Flut standhielt, von wenigen Tropfen des Weins überwältigt. Ist das nicht sinnbildlich? Es sind oft die Zeiten nach großen Erfolgen, nach großen Siegen, nach überstandenen Prüfungen, die am gefährlichsten für uns sind. Die Sintflut ist vorbei. Die großen Versuchungen sind fortgespült. Nun kann ich die Zügel etwas locker lassen. Nun muss ich nicht mehr so wachsam sein. Nun kann ich mich hinsetzen und genießen und alle Wachsamkeit ist dahin. Täusche dich nicht. Die Sünde steckt in deinem Herzen. Und der Teufel wartet nur darauf, dass du dich ausruhst und nach dem Sturm bringt ein kleiner Hauch dich zum Fall. Bewahre Wachsamkeit. In diesem Leben nach der Flut gibt es keinen Augenblick, wo wir die Wachsamkeit hinten anstellen können, wo wir unwachsam sein können gegenüber der Sünde. Und auch Wohlstand schützt nicht vor Sünde. In dem Jahr der Flut im Inneren der Arche, da war das Leben hart, voller Entbehrung, voller das Essen und Trinken war rationiert. Ja, man konnte nicht einfach so viel essen und trinken, wie man wollte. Es war das Nötigste, es war das Lebensnotwendige, was sie hatten. Und wie leicht kommen dann Gedanken auf nach mehr. Man hungert und man durstet und man sehnt sich und man wird versucht, Gott anzuklagen. Aber nach der Flut war es nicht mehr ein harter Überlebenskampf, sondern Weinbau ist ein Zeichen für Wohlstand, für Komfort. Das braucht man nicht, um zu überleben. Das ist ein Genuss, eine Freude. Und es ist wahr, Armut und Not kann eine große Versuchung zur Sünde sein. Zum Stehlen, zum Neid, zur Lüge. Aber Jesus warnt noch mehr vor dem Betrug des Reichtums. Die Bibel warnt mehr vor dem Betrug des Reichtums als vor dem Betrug der Armut. Und das scheint so paradox in unserem Sinn zu sein. Aber wir hier in Deutschland, wir sollten uns umso mehr bewusst sein, dass unser relativer Komfort, unser Wohlstand gemessen an den meisten Menschen in der Welt kein Schutz vor Sünde ist, sondern eine Gefahr mit sich bringt. Unaufmerksam, selbstgefällig zu werden. Ja, sogar habgierig. Und all das Gute, das Gott uns gibt, zu missbrauchen zur Sünde. Wohlstand schützt vor Sünde nicht. Es kann dich und mich verführen zur Sünde. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 11, alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wenn du und ich von Noah lesen, wir haben keinen Grund, überheblich auf ihn zu blicken. Es ist geschrieben worden zu unserer Ermahnung. Wenn selbst solch ein großer Mann wie Noah fällt in eine scheinbar so triviale, so leichtsinnige Sünde, wie viel mehr du und ich? Wie viel mehr? Bewahre Glauben. Auch das eine Anwendung. Zeigt nicht der Fall Noahs, dass eben Noah nicht der Retter ist, sondern dass er selbst einen Retter braucht. Noahs Vater, er sagte, als er Noah den Namen gab, als er dieses kleine Baby in den Armen hielt, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Oh, da war eine Hoffnung dabei. Und tatsächlich, Noah ist Teil der Heilsgeschichte Gottes. Aber er bringt nicht das Heil Gottes. Noah weist auf den wahren Tröster und Retter hin, aber er ist nicht der Retter selbst. Ja, die besten und größten Menschen fallen. Es sind alles Sünder. Sie brauchen alle Gnade. An Glaubenshelden, so wie Noah, können wir uns nicht halten. Aber es ist einer, der hält. Es ist einer, der treu bleibt bis zum Ende, der gehorsam war bis zum Ende, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus, er ist der wahre Retter, der einzig Sündlose. Und Jesus Christus, er enttäuscht nie. Und wir müssen allein auf ihn blicken, um gerettet zu werden. Keine Menschen, mögen sie noch so vorbildlich, mögen sie noch so heldenhaft sein, sind frei von Schuld. Sie können uns Vorbilder sein in manchen Bereichen ihres Lebens. Und es ist gut, darauf zu achten, sich anspornen zu lassen, sich motivieren zu lassen, sich belehren zu lassen von guten Vorbildern. Aber allein Christus, der Gerechte, er ist es, der wirklich rettet, an den wir uns halten können. Und wer an ihn glaubt, dem hat Christus seinen Geist geschenkt, der gegen die fleischliche und sündige Gesinnung in unserem Leben ankämpft. Der Geist begehrt auf gegen das Fleisch gegen den Geist. Und es ist der Geist in uns, der uns kämpfen lässt gegen die Sünde und der uns immer wieder neu auf Christus hinweist. Und darum sagt der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Bewahrt Glauben, bewahrt die Verbindung zu Christus und das, was er gibt, lasst euch füllen mit seinem Geist, denn das ist es, was uns hilft im Kampf gegen die Sünde. Es ist Christus und das, was er gibt. Es ist Christi Geist in uns, der gegen die Sünde ankämpft, der allein uns Kraft gibt, gegen Sünde zu siegen. Lasst den Geist euch neu überführen von eurer Sünde, von eurer Habgier, von eurer Trägheit, von eurer Bitterkeit, von eurem Neid, von euren unreinen Lüsten. Aber auch hinweisen auf den Gerechten, der Sünder wie dich und mich rettet. Christus, der Gerechte, der sich hat schlagen lassen für unsere Schuld und der allein uns reinwaschen kann von aller Ungerechtigkeit und von aller Unreinheit und der uns vertritt vor dem Vater. Das Zweite, was wir uns anschauen wollen, ist die Schande Hams. Die Schuld Noahs und zweitens die Schande Hams. Hier lesen wir in Vers 22, und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und berichtete es seinen beiden Brüdern draußen. Als Noah nackt in seinem Zelt oder seinem Haus, seiner Hütte lag, völlig betäubt von dem Rausch des Weines, da kam Ham hinein, sein Sohn. Und er sah seinen Vater in dieser peinlichen, erniedrigenden Situation. Der Mann, der seine Familie so glaubenstreu und vorbildlich und ehrenhaft durch das Gericht der Flut geführt hat, er liegt nun da und es scheint nichts Ehrenhaftes und nichts Heldenhaftes an ihm zu sein. Wir wissen nicht, aus welchem Grund Ham in das Schlafzimmer Noahs kam. Vielleicht wollte er nur noch mal nach seinem alten Vater schauen. Es ist wahrscheinlich überhaupt nicht die Schuld Hams gewesen, dass er Noah so erniedrigt vorgefunden hat. Nee, es war Noah, der sich entblößt hat. Und der keine Vorkehrungen getroffen hat, dass sein Sohn ihn so nicht sehen kann. Und doch bereitet Ham seinem Vater große Schande. Es ist eine Schande, die Ham hier begeht. Was genau hat er getan? Schon die jüdischen Rabbis und auch die Kirchenväter sowie auch moderne Ausleger, sie spekulieren ganz vielfach, was genau das Vergehen von Ham war. Dass Noah am Ende des Abschnitts so entrüstet über Ham ist und seinen Sohn Kanaan verflucht. Was ist geschehen? Was steckt hier in diesem Abschnitt? Was hat Ham getan gegenüber Noah? Einige denken, Ham habe sich vielleicht sexuell an Noah vergangen. Oder manche sagen, es war die Sünde des Voyeurismus. Er hat irgendwie lüstern nur auf seine Nacktheit geblickt. Andere sagen, er hat ihn vielleicht entmannt, weil es von keinen anderen Nachkommen mehr von Noah die Rede ist. Oder manche sagen, er habe den Rausch Noahs ausgenutzt, um sich zu seiner Mutter zu legen. In der Bibel wird manchmal sexueller Verkehr damit ausgedrückt, dass man die Blöße eines anderen aufdeckt. Aber wir finden in unserem Text keinen einzigen Hinweis darauf. Vielmehr heißt es, dass Noah sich selbst entblößte. Er lag entblößt auf seinem Lager. Also er hat selbst seine Kleidung abgelegt in seinem Rausch. Und es wird beschrieben, wie Sem und Japhet ihren Vater mit einem Gewand bedecken, was deutlich macht, hier geht es nicht um eine symbolische Sprache. Sondern Sem und Japhet tun genau das Gegenteil. Sie bedecken ihn mit einem Gewand. Es geht hier nicht um eine geheimnisvolle, symbolische Sprache, wo wir hier spekulieren müssen, was steckt mehr dahinter. Sondern was sagt uns der Text? Wir lesen, dass Ham die Blöße seines Vaters sah und es seinen Brüdern draußen berichtete. Wieso wird überhaupt spekuliert, was Ham hier eigentlich getan hat? Es liegt daran, dass uns die Handlung Hams so gering, so normal, so unbedeutend klingt. Was ist schon dabei? Ja, Ham hat seinen Vater nackt gesehen. Es war doch auch in seinem Zelt, es war in seiner Hütte. Was ist schon dabei? Und dann erzählt er es seinen Brüdern. Das kann doch nicht so schlimm sein, oder? Und hier liegt das Problem. Das Wort Gottes macht uns darauf aufmerksam, dass es Gott hier sehr, sehr ernst ist. Dass Gott hier eine Schande sieht bei diesem scheinbar so unbedeutenden Handeln Hams. Worum geht es? Die Schande Hams ist keine sexuelle Sünde. Weder Inzest noch Homosexualität oder irgendetwas dergleichen. Die Schande Hams ist Respektlosigkeit gegenüber seinem Vater. Die Schande Hams ist Verachtung seines Vaters. Er sah seinen Vater da liegen in dieser höchst erbärmlichen Lage. Er sah diesen Beweis der Sünde Noahs und es war nicht Hams Schuld, dass er es sah. Aber es war Hams Schuld, wie er es sah. Wie Ham mit dieser Situation umgegangen ist, das war Hams Sünde. Denn er bedeckte nicht die Blöße seines Vaters, sondern er freute sich daran. Er freute sich daran, seinen Vater so erniedrigt zu sehen. Vielleicht freute er sich, weil er so seine eigenen Fehltritte rechtfertigen konnte. Was will der Alte mir jetzt noch sagen? Jetzt kann ich bei seinen Moralpredigten entgegnen, aber Papa, ich habe gesehen, wie du da, was du getan hast. Wie du so nackt in deinem Lager lagst. Was? Du bist auch nicht besser als ich. Was willst du mir eigentlich sagen? Was willst du mir eigentlich erzählen? Vielleicht war es noch schlimmer. Vielleicht freute sich Ham einfach an der Sünde selbst. Vielleicht freute sich Ham einfach, dass er die Schande seines Vaters sieht. Schadenfreude. Aha, hat er auch endlich mal gesündigt. Ist er endlich auch einmal gefallen? Freude an der Sünde, an der Schwachheit, an dem Fall seines Vaters, an der Demütigung seines Vaters. Da muss der Geist Gottes schon lange fern sein, wenn ein Sohn sich so über die Erniedrigung seines Vaters freuen kann. Denn offensichtlich war es eine Freude, denn er wollte es nicht nur für sich selbst genießen, sondern er berichtete es auch noch seinen Brüdern. Er wollte ein Spektakel daraus machen. Haha, schaut mal, wie unser Vater da liegt. Kommt mal mit, den müsst ihr sehen. Da liegt unser großes Familienoberhaupt. So schändlich, vielleicht in seinem eigenen Erbrochenen. Schaut mal her. Vielleicht ist es mal Zeit, einen neuen Anführer zu bestimmen. Haha, ist es nicht lustig, unseren Vater so zu sehen? Das größte Vergehen Hams war die Entehrung seines Vaters, indem er es auch noch weiter sagte, indem er es auch noch weiter aufdecken wollte. Noah hat sich entblößt, Ham hat es entdeckt und nun will er es weiter aufdecken, damit alle über Noah lachen können. Es ist eine Schande, wie Ham mit der Sünde seines Vaters umgeht. Denn er freut sich an der Sünde seines Vaters und er will sie weiter ausbreiten. Und auch darin können wir ganz deutliche Anwendungen finden. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das fünfte Gebot. Es gehört zu den 10 Geboten und ist vielleicht das am geringsten beachtetste. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und es ist sehr vielsagend, dass wir die Sünde Hams hier so schwer erkennen. Dass wir so sehr geneigt sind, da alles Mögliche andere hinzuzudichten, um zu rechtfertigen, was Noah getan hat, wenn es doch offensichtlich ist, was die Sünde ist. Es ist die Entehrung der eigenen Eltern. In unserer Zeit ist es schon fast verdächtig, fast merkwürdig, wenn Kinder ihre Eltern respektieren. Man denkt, das ist doch unnormal. Das ist doch unnatürlich. Spätestens mit dem Teenageralter erwartet man, dass es keine Ehre, keinen Respekt mehr gibt. Und keiner erwartet es mehr in unserer Gesellschaft. Keiner. Doch Gott erwartet es. Gott erwartet es. Auch von dir. Er meint es ernst. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ich weiß und du weißt, dass auch deine Eltern Sünder sind. Und dass wir Situationen erleben, wo wir die Sünden unserer Eltern begegnen, wo wir damit zurechtkommen müssen, wo unsere Kinder mit unserer Sünde zurechtkommen müssen. Vielleicht stehen deine Eltern noch nicht einmal im Glauben. Es ist keine Entschuldigung, respektlos über sie zu denken oder zu sprechen. Es ist keine Entschuldigung. Selbst im Neuen Testament erinnert Paulus daran, dass das fünfte Gebot das erste ist mit einer Verheißung. Verheißung eines langen Lebens, eines Wohnens im Lande. Gott ist es ernst damit. Es gefällt Gott, wenn wir unsere Eltern ehren und ihnen Gutes tun. Das heißt übrigens auch, für sie zu sorgen in Zeiten des Mangels und der Schwachheit und des Alters. Die Eltern zu ehren, ihr Leben lang. Und natürlich kann es vorkommen, dass Kinder ihre Eltern auf Sünden oder auf Fehlverhalten ansprechen müssen. Du Papa, wir müssen darüber sprechen. Es tut mir von Herzen weh, aber ich muss es dir gegenüber sagen. Hier ist etwas, das kann so nicht weitergehen. Aber umso mehr und umso wichtiger ist aller gebührende Respekt. Und ja, es ist auch eine Mahnung an Eltern, an uns Eltern. Macht es euren Kindern nicht unnötig schwer, euch zu ehren. Hams Sünde ist nicht zu entschuldigen, aber Noahs Schuld war der Anlass für Hams Sünde. Noah ist mit Schuld daran, ja. Aber auch, hüte deine Zunge. Will er nicht nur auf den Umgang mit den Sünden unserer Eltern zu achten, sondern auch allgemein mit den Sünden der Mitmenschen. Die Apostel, sie ermahnen uns wieder und wieder in den neutestamentlichen Briefen, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sollen abgetan sein. Lästerung und schändliche Reden sollen wir ablegen, keine üble Nachrede begehen. Die Sünden und der Schaden anderer haben eine merkwürdige Anziehungskraft auf uns Menschen. In den Medien heißt es, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Warum? Die Menschen lesen viel eher von Verfehlungen als von Erfolgen anderer. Oh, es gefällt uns so viel mehr, den Fall anderer Menschen zu sehen, als ihren Aufstieg. Da, wo alles ausgebreitet wird, ausgeschlachtet wird, an all dem Versagen der Menschen. Oh, irgendwie gibt es etwas in unserem Herzen, das gefällt es, andere Menschen da niederliegen zu sehen. Zu sehen, sie sind auch nicht besser als ich. Ganze Zeitschriften leben nur von Lästerei und Tratsch. Hüte deine Zunge. Ham hatte nichts Besseres zu tun, als zu seinen Brüdern zu gehen und ihnen zu berichten. Hüte deine Zunge. Eine wichtige Lehre im Umgang mit der Sünde anderer Menschen ist, habe Acht auf deine Zunge. So manche Lästerei ist in den Augen Gottes schlimmer als der Fehler, über den gelästert wird. Das sehen wir hier bei Ham und Noah. Das Wort Gottes sagt gar nicht so viel über die Trunkenheit Noahs. Die Entehrung und die Lästerei Hams hat schlimmere Konsequenzen. Noahs Fall ist traurig und sündig, aber Hams Schande ist in unserem Bibeltext noch widerlicher. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass Lästerei zusammen mit den übelsten Sünden im Neuen Testament genannt wird. Es ist eine schreckliche Freude an der Sünde. Ein Missbrauch der Sünde zum eigenen Nutzen. Und darum prüfe auch dein Herz. Kennst du das Gefühl, dass du dich insgeheim freust, wenn ein Bruder oder eine Schwester auch mal etwas misslingt? Ach, die können auch Fehler machen. Ach, das ist ja schön zu sehen. Ach, bei denen läuft auch nicht immer alles gut und perfekt. Ach, irgendwie tut mir das gut. Dieses verborgene Gefühl von Erleichterung, von Zufriedenheit, wenn du herausfindest, dass der Bruder, der sonst so heilig und so gerecht scheint, auch in Sünde fallen kann. Tue Buße. Tue Buße. Das ist vielleicht ein verbreitetes Gefühl. Vielleicht kennt jeder von uns das. Ein Funken, der so schnell aufkommt, aber ein grässliches Feuer der Missgunst und der Schadenfreude und der Überheblichkeit mit sich bringen kann. Freude und Gefallen an Sünde hat im Herzen eines Christen keinen Platz und darf es nicht haben. Tue Buße darüber. Ihr Lieben, prüft euer Herz, dass nicht Bruderhass euch zur Freude über Sünde leitet. Nein, wir sollen unsere Nächsten höher achten als uns selbst. Wir sollten Sünde in jeder Form verabscheuen, sowohl in unserem Leben als auch in dem Leben der anderen. Und an keiner einzigen Sünde Gefallen finden. selbst wenn sie uns scheinbar einen Vorteil verschafft. Die Freude über den Fall eines anderen, damit ich mich besser fühle, fließt heraus aus Hass und Neid, und das ist Sünde. Wir wollen vielmehr in Liebe einander begegnen. Paulus schreibt in 1. Korinther 12, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist christliche Liebe. Nicht wenn ein Glied leidet, freuen sich alle anderen Glieder. Prüfe dein Herz. Prüfe deine Motive. Prüfe deinen Blick auf Sünde. Und zuletzt drittens die Scheu Sem und Japhets. Nach der Schuld Noahs und der Schande Hams, da kann man schon ziemlich niedergeschlagen sein und betrübt werden. Wie sieht das Leben nach der Flut aus? Gott verheißt so eine wunderbare Gnade, seine Treue, und das ist es, was wir von den Menschen lernen? Noah Schuld und Hams Schande? Ist das das Leben nach der Flut? Gibt es überhaupt etwas Gutes, etwas Ehrenhaftes, etwas Frommes nach der Flut? Und wir können dankbar sein. Wir haben einen wunderbaren Bericht von der Handlung von Sem und Japhet. Einen wunderbaren Bericht. Verse 23 und 24. Da nahmen Sem und Japhet das Obergewand und legten es beide auf ihre Schultern und gingen damit rückwärts und bedeckten so die Blöße ihres Vaters. Ihre Gesichter aber hielten sie so rückwärts gewandt, dass sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Es ist fast wie in Zeitlupe, oder? Wie hier beschrieben wird, wie Sem und Japhet Schritt für Schritt rückwärts gehen. Und all die Details werden genannt. Alle gebührende Scheu und Reinheit haben sie, um die Blöße ihres Vaters zu bedecken. Sie gehen rückwärts und Mose betont ganz detailliert und ausdrücklich, auch ihre Gesichter hielten sie so bewusst, dass sie die Erniedrigung ihres Vaters nicht sahen. Was für ein Unterschied zu dem Verhalten Hams. Sem und Japhet handeln weise. Sie treffen extra Vorkehrungen, aufwendige Vorkehrungen, aufwendige Maßnahmen, um ihren Vater zu ehren und nicht auf seine Blöße zu schauen. Habt ihr schon mal versucht, in einem Raum rückwärts zu gehen, ohne euch umzudrehen? Versucht das mal nach dem Gottesdienst. Es ist ein Reflex, wir wollen uns automatisch umdrehen, wir wollen da nirgendwo gegenstoßen. Wir haben ja keine Augen im Hinterkopf. Also immer wenn wir rückwärts gehen, denken wir, oh, ich muss aufpassen. Besser, ich drehe mich schnell um. Sem und Japhet sind so bewusst, dass sie jeden einzelnen Schritt überlegen, sich Techniken ausdenken, Maßnahmen entwickeln, bei allem Aufwand, bei allem komplizierten Vorgehen, um ihren Vater zu ehren. Sie hielten ihre Gesichter abgewandt. Sie blickten nicht hin, obwohl sie rückwärts gingen. Damit sie nicht hinsehen müssen, um das Gewand über ihn auszubreiten, also sie gingen nicht nur rückwärts, um in die Nähe von Noah zu kommen, sondern sie überlegten sich, wie können wir das gewährleisten, dass wir nicht auf ihn schauen müssen, um ihn zu bedecken. Und was machen sie? Sie gehen synchron. Sie stimmen sich einander ab. Sie halten jeder eine Ecke des Gewandes über ihre Schulter und gehen rechts und links an Noah vorbei. Und so können sie gewährleisten, dass das Gewand tatsächlich Noah abdeckt, was einer alleine nicht geschafft hätte. Teamwork. Sie stimmen sich ab. Sie helfen sich gegenseitig, um die Ehre ihres Vaters wiederherzustellen. Sie blicken nicht auf die Sünde, weil sie eine heilige Scheu haben. Warum unternehmen sie solche Anstrengungen, die Blöße ihres Vaters nicht zu sehen? Sie wissen, dass die gleiche Neigung zur Sünde auch in ihrem Herzen aufkommen kann. Das, was sie so schändlich bei Ham gesehen haben, sie wissen, sie sind auch nicht frei davon. Sie wissen, in meinem Herzen kann das auch aufkommen, wenn ich meinen Vater so erniedrigt dasehe. Deswegen treffen sie Vorkehrungen, eine heilige Scheu zu bewahren, sich gegen Sünde zu schützen. Sie wollen ihren Vater nicht verachten. Und darum bedecken sie seine Schmach und halten ihre Augen mit aller nötigen Anstrengung davon ab. Zwei Anwendungen dazu. Bedecke die Fehler deiner Geschwister mit Liebe. Sem und Hafet, sie tun mehr. Sie tun mehr, als nur Noah in Frieden zu lassen. Sie tun mehr, als nur die nicht weiter zu erzählen, was Noah getan hat. Sie bedecken ihn. Und das ist kostbar. Und so wie Sem und Jafet sollen auch wir einander die Fehler und die Schuld vergeben und bedecken, symbolisch. Natürlich ist es manchmal nötig, Fehlverhalten anzusprechen, öffentliche Sünden auch zu strafen, damit wir nicht Teilhaber der Sünde werden. Aber wo es möglich ist, müssen wir uns bemühen, die Sünden unserer Geschwister in Liebe zu bedecken. Das heißt, aus ihrem Fall nicht einen noch größeren Skandal zu machen und unseren eigenen Vorteil zu suchen, sondern ihnen beizustehen, ihnen zu helfen, die Sünde zu überkommen und die Konsequenzen so gering wie möglich zu halten. Darum geht es. Steht ihnen bei, die Sünde zu überwinden. In 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Darum geht es. Eine anhaltende Liebe, auch da, wo der Bruder fällt, vielleicht sogar gegen mich selbst sündigt. Anhaltende Liebe und eine Liebe, die Sünden bedeckt. Das bedeutet auch höchste Achtsamkeit. Höchste Achtsamkeit. Wenn wir in Liebe Sünden bedecken wollen, unseren Geschwistern helfen wollen, mit Sünde umzugehen, habe Acht auf dich. Es ist immer gefährlich. Jeder Umgang mit Sünde ist gefährlich und verführerisch. Wie viele Christen wurden schon mit in Sünden hineingezogen, weil sie seelsorgerlich helfen wollten? Wie viele Eheseelsorger wurden Ehebrecher? Und Judas schreibt in seinem Brief, der anderen aber erbarmt euch mit Furcht, indem ihr sogar das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Das heißt, Sünden bedecken darf niemals bedeuten, ich kehre die Sünde unter den Teppich oder ich nehme die Sünde nicht so ernst. Ich tue so, als wäre es nicht so wild und damit kann ich es bedecken. Das ist nicht Sünden bedecken. Sünden bedecken mit Liebe heißt, zu erkennen, wie verführerisch und wie schädlich, wie infiziös Sünde ist. Und man muss mit aller Vorsicht handeln, so wie im Quarantänemodus man einem Kranken in einem Krankenhaus begegnet. Man hasst sogar das infizierte Kleid. Man achtet genau auf jeden Schritt, aber man ist dennoch bemüht, mit Liebe zu bedecken. Man ist dennoch bemüht, zu helfen, gegen diese Sünde anzukämpfen. Man ist dennoch bemüht, so viel wie möglich zu schlichten und zu bedecken. Damit der Nächste nicht in der Sünde verharrt, sondern im Glauben gestärkt wird und sein Ruf wiederhergestellt wird. Und zuletzt, lass dich bedecken von der Liebe Christi. Lass dich bedecken von der Liebe Christi. Letztendlich können wir als Menschen keine Sünde wirksam bedecken. Wenn Petrus schreibt, dass wir einander in Liebe die Sünden bedecken sollen, dann muss man doch fragen, wie ist das denn möglich? Wir Menschen, wir können doch keine Sünden vergeben. Wie sollen wir sie bedecken können? Wir können sie doch gar nicht fortnehmen. Und das stimmt. Aber Jesus kann es. Und überall da, wo Sünde im Glauben an Gott bedeckt wird, schon zeichenhaft im Alten Testament durch die Opfer von Tieren, Als Adam und Eva ihre Nacktheit bedeckt bekamen mit den Tierfällen, die Gott bereitet hat. Und überall da, wo Christen einander vergeben können und mit Liebe Sünden bedecken können, da weist es alles hin auf die vollkommene Abdeckung von Sünde durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist das einzige Mittel, das wirklich Sünden bedecken kann und reinwaschen und fortwaschen kann. Es ist nicht unsere Liebe, es ist die Liebe Gottes in Christus, welche wirksam und vollständig Sünde bedeckt. Wir haben dieses kostbare Wort in der Bibel, Sühne, Bedeckung von Schuld. Und nicht nur in den Augen der Menschen, sondern vor den Augen des gerechten und heiligen Gottes. Und Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er die Stellung von uns Sündern einnimmt. In all unserer Schmach, in all unserer Blöße, in all unserer Schwachheit, in all unserer Schuld. Er ist zum Fluch geworden am Kreuz von Golgatha. Er wurde verspottet, er wurde ausgezogen. Er wurde hingerichtet als ein Strafurteil Gottes über unsere Sünde. Er verweigerte den Wein am Kreuz, weil er mit aller Sinneskraft, mit allem Bewusstsein bezahlte, was wir leichtfertig an Schulden auf uns geladen haben. Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Und Paulus schreibt in Römer 4, Vers 7, zitiert an dem Psalm: Glückselig die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht mehr zurechnet. Lass dich bedecken mit der Liebe Christi. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Bitte ihn um Vergebung für deine Schuld. Komme vor ihn in dem Bewusstsein, dass du nackt und bloß bist und nichts von ihm fordern kannst. Aber dass er allein dich bedecken kann mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem Blut, mit seiner Heiligkeit. Wer an Jesus glaubt, der wird gerecht gesprochen, bekleidet mit höchsten Ehren vor Gott und befähigt, ja, ihm wird verheißen, dir wird verheißen, wenn du glaubst an Christus, die ewige Freude im Himmelreich, die du erleben wirst, wo du genießen kannst, ohne Sünde, wo du genießen kannst und nicht mehr fallen wirst, sondern deine Ehre aufrecht erhalten bleibt in alle Ewigkeit. Lasst uns beten.